Und willkommen zu Hacker News täglich, dem Brie-Podcast. Ich bin Lena Vogel.
Und ich bin Felix Hartmann. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
Heute geht es in der Tech-Welt wieder rund. Da wäre etwa die Übernahme eines KI-Chip-Startups durch AMD, ein großes Update für ChatGPT und ein Hacker-News-Vote über das beste Sprachmodell überhaupt.
Und danach geht es um Browserspiele, einen Tippfehler, der Sicherheitsbedenken auslöst und das 30-jährige Jubiläum eines Gaming-Klassikers. Bleibt dran!
AMD hat offenbar den KI-Chip-Startup Thalers übernommen. Bekannt gegeben wurde der Deal am Donnerstag nach US-Börsenschluss. Die finanziellen Bedingungen nannte AMD nicht. The Register berichtet, das sei nach deren Verständnis eine echte Akquisition, kein bloßes Talentdeal, bei dem es nur um die Mitarbeiter ginge.
Und was macht Thalers so besonders? Das Unternehmen ätzt die Modellgewichte eines KI-Modells direkt ins Silizium, statt sie wie üblich in separaten Speicherbausteinen abzulegen. Es entstehen quasi Chips, die auf ein konkretes Modell zugeschnitten sind. Thalers nennt das modellspezifische integrierte Schaltungen. Damit verspricht es einen Inferenzdurchsatz, der um eine Größenordnung oder mehr über dem üblichen liegt.
Frühe Tech-Demos zeigten laut Artikel bis zu 1,7.000 Tokens pro Sekunde. Der erste Testchip kam im Februar auf TSMCs 6-Nanometer-Prozess heraus und servierte Metas Llama 3. Januar mit fast 1,7.000 Tokens pro Sekunde, damals 48 mal schneller als Nvidias GPUs und 8,5 mal schneller als Cerebras Beschleuniger. Allerdings, Llama 3. Januar stammt aus Mitte 2024 und der Reticle-große Chip galt eher als Machbarkeitsnachweis.
Die nächste Generation HC2 soll diesen Sommer kommen und 20 Milliarden Parameter pro Chip anvisieren. Für ein Billionen-Parameter-Modell bräuchte es dann rund 50 solcher Beschleuniger. Wie die Chips im Detail funktionieren, hält Thalers geheim. The Register ordnet den Deal in denselben Kontext ein wie Nvidias 20 Milliarden Dollar Lizenzdeal mit Grok vom Dezember. Es geht darum, hochwertige Inferenz für KI-Agenten wie Code-Assistenten schneller und billiger zu machen.
OpenAI hat Updates für ChatGPT angekündigt. Für Plus- und Pro-Nutzer wird GPT-5.6 Sol in Chat überarbeitet, zuverlässigere Fakten, fokussiertere Antworten und ein neuer Slider, mit dem man wählen kann, wie viel Denkaufwand das Modell in eine Antwort steckt. Dasselbe Modell treibt nun sowohl die schnellen Instant-Antworten als auch das tiefere Denken an.
Für Free-Nutzer wird das Standardmodell auf GPT-5.6 Luna umgestellt, mit unbegrenzten Textchats. Ein neuer Think-Button soll Zugang zu höherem Reasoning für schwierigere Fragen geben. Der Artikel nennt wöchentlich 1 Milliarde Chat-GPT-Nutzer. In der Hacker-News-Diskussion nennt ein Nutzer das unbegrenzte Luna gratis einen ziemlich starken Schachzug. Luna sei sehr gut, so das Urteil.
Andere bleiben skeptisch. Ein Nutzer findet Luna sogar für bezahltes Coding ziemlich günstig, traut ihr bei komplizierten Dingen aber nicht und greift oft zu einem anderen Modell. Ein Gegenposter hält dieses andere Modell für ausgesprochen schwach und empfiehlt stattdessen Luna oder Sol.
Ein Kommentator betont, jede Verbesserung des kostenlosen Plans sei schön, weil die meisten Menschen noch nie ein Spitzenmodell genutzt hätten. Die meisten dächten bei KI noch an GPT-4o oder an die KI-Übersichten in der Google-Suche. Auf die Frage nach Limits antwortet er, früher seien es in einem anderen Rahmen 10 Nachrichten gewesen. Nun seien es unbegrenzte Chats mit dem Denken als eigener Stufe.
GitHub meldete in der Nacht auf den 6. August einen Vorfall rund um seine Actions-Pipeline. Ab kurz vor 16 Uhr UTC liefen Workflow-Runs nicht mehr an oder brachen teilweise ab und einige Anfragen an die zugehörige API lieferten Fehler. Später hieß es, Qt-Jobs könnten auslaufen und Migrationen mit dem Enterprise-Importer fehlschlagen.
Auch die GitHub-Pages waren zeitweise eingeschränkt, kurz als normal gemeldet, dann erneut beeinträchtigt. Ab dem frühen Abend hieß es, mehrere Gegenmaßnahmen seien angewandt und ein weiterer Fix würde gerade ausgerollt.
Hinter dem Status-Link bricht in der Diskussion eine kleine Frustration heraus. Ein Nutzer zählt das als 6. Incident im August, minus ausgerechnet am 6. und sieht ein schlechtes Muster. Ein anderer kontert, 4 davon hätten die KI-Produkte betroffen. Es sei eigentlich ein einziger langlaufender Vorfall und scherzt über eine 50-50 Chance, dass GitHub mal unten sei.
Ein Kommentator findet die Schuldzuweisung an KI und Skalierung schwach, weil GitHub einem der großen Hyperscaler gehöre. Andere fragen sich, ob Microsoft die Leute entlassen habe, die an den tatsächlich genutzten Funktionen arbeiten. Jemand verweist darauf, dass GitHub keinen eigenen CEO mehr habe. Ein anderer meint, mit CEO sei es auch nicht besser gewesen.
Eine Meldung? QWEN3.8 Max sei laut Artificial Analysis im sogenannten Agentic Index das beste Gesamtmodell, löst in der Hacker News Diskussion vor allem eine Frage aus: Welche Kennzahl belegt das eigentlich?
Ein Nutzer erklärt: Der Agentic Index ist der gewichtete Durchschnitt der agentischen Fähigkeitsbenchmarks im Intelligence Index von Artificial Analysis. QWEN 3.8 Max erreicht dort 55,4, ist aber für den separaten Coding Agent Index gar nicht getestet. Und genau daran entzündet sich die Kritik. Die Coding Agentenseite erwähne Queen kein einziges Mal und die Modellseite zeige die Behauptung erst unter dem zweiten Intelligence Abschnitt. Ein Nutzer nennt das Clickbait.
Auch die Benchmarks selbst waren nicht vollständig gelaufen. Im Coding Index fehlten 2 Aufgaben und bei einem anderen Test liege Queen bei 1% und 80% gegenüber 90% für Sol. Ein Kommentator vermutet, der Coding-Agent-Vergleich sei Modell plus Ausführungsumgebung mit deutlich weniger getesteten Modellen. Der agentische Index bleibe die Kennzahl für Coding-Performance, allerdings mit Unsicherheit.
Zu den Kosten nennt ein Nutzer Werte pro Aufgabe. GPT 5. Juni Luna komme bei einem Index von 2,50 auf 5 Cent pro Task, Grok 4.5. auf 36 Cent bei 56, Queen 3.8. Max auf 1,13 Dollar bei 58 und Opus 5 auf 1,80 Dollar bei 63. Ein Kommentator folgert, Grok 4.5. wirke den Graphen zufolge am kosteneffektivsten. Aus der Praxis berichtet ein anderer, die kleine QWEN-3.8-VAINTE sei gut für agentische Aufgaben, nur der Einstieg, das Prefill, sei auf seinem eigenen Gerät langsam.
Und die zentralste Zahl vorweg, Spieler übersehen im Schnitt eine von 3 Bedrohungen. Also baut ein Entwickler ein Spiel, in dem man als Mensch einspringt und die Kommandos eines KI-Coding-Agenten unter Zeitdruck genehmigt oder ablehnt. Nachdem er Statistiken eingebaut hatte, kamen gut 4.0.000 Spiele zusammen und 4.09.000 einzelne Entscheidungen in die eine oder andere Richtung.
Eine von 3 Bedrohungen übersehen, das klingt erstmal schlecht. Aber die Genauigkeit lag im Mittel bei 66,3% und fast ein Drittel der Spieler erwischte wirklich jede Bedrohung. Das Problem? Nur etwa jeder Fünfte schaffte das, ohne gleichzeitig zu viele harmlose Kommandos zu blockieren.
Und da wird es dann richtig interessant, denn der Rest hat es oft nur durch eine Art Alles-Blockieren geschafft. Der Blogartikel trägt in der Hacker-News-Diskussion deshalb den Titel Human Bottleneck. 7% der Spieler haben sogar wirklich jedes Prompt einfach genehmigt. Die schlimmsten Fehler, offensichtlich destruktive Kommandos wie das Löschen des Stammverzeichnisses, wurden nur in gut 11% der Fälle übersehen, klar erkennbar. Bei Verdächtigem, das über Zeitschlitze läuft, zum Beispiel diesen tief versteckten Einträgen in der Konfiguration, waren es schon knapp 24%.
Und je subtiler die Bedrohung, desto höher die Fehlerquote. Exfiltration und das Einschleusen von Code über unbekannte Ziele lagen bei über 33% übersehen. Scope-Verstöße, also wenn der Agent an Zugangsdaten kommen will, bei 35%. Besonders blöd, der am häufigsten übersehene Befehl war ausgerechnet ein harmlos wirkendes NPM-Setup-Script mit fast 65% Zustimmung.
Wobei die Einschränkung wichtig ist, es war ein Spiel. Knapp ein Drittel der Kommandos waren konstruierte Bedrohungen. Im Alltag tauchen solche Fälle viel seltener auf. Aber als Maßstab dafür, wie aufmerksam wir Menschen wirklich sind, wenn die Zeit drängt und der Agent geschickt verschleiert, ist es trotzdem ernüchternd.
Und das bringt uns zu einem anderen, sehr alltäglichen Moment, dem Joggen. Ein Entwickler berichtet auf Mastodon, dass sein Telefon seit einem Update seinen Lauf als "jemand schnappt sich mein Telefon und rennt weg" interpretiert. Ergebnis: Der Bildschirm sperrt sich sofort und er fliegt aus genau der App raus, mit der er sein Lauftempo überwacht. Sein Kommentar war ein einziges langes "Gah".
Dieser Diebstahlerkennung wohnt eine schöne Ironie inne. Denn sie soll ja genau diesen Moment erkennen. In der Hacker-News-Diskussion geht es dann um die Frage, ist das in manchen Regionen gerechtfertigt oder löst es nur Angst vor einem Phantom aus? Und die Erfahrungsberichte sind ganz unterschiedlich. Aus London hört man von 70.000 Diebstählen im Jahr. Das erklärt auch, warum da so lange Crossbody-Lanyards beliebt sind.
Und in Brasilien gibt es eine offizielle Regierungs-App, über die man Handyraub und Diebstahl melden kann. Darauf hat ein Kommentator nur trocken geantwortet, ob man sich in der Stadt denn auch per Drive-Thru abholen kann, um einen Autodiebstahl zu melden. In Mexiko wiederum werden Handys von unaufmerksamen Fußgängern, von Motorrädern oder Rollern gerissen. Was da aber eigentlich das Motiv ist, darüber gehen die Meinungen auseinander.
Die einen sagen, da Handys gegen Weiterverkauf nach Diebstahl inzwischen ziemlich immun sind, schnappen Diebe die Geräte, um vor der Sperre noch an Krypto- und Bankkonten zu kommen, gerade weil manche Apps nicht neu authentifizieren. Andere verweisen auf Zahlen zu Diebstählen aus diesem Jahr, die doch wieder auf klassischen Weiterverkauf hindeuten. So richtig ist das Bild also nicht, und ob Handyschnappen überhaupt häufig genug vorkommt, um die Fehlalarme beim Joggen zu rechtfertigen, bleibt eine offene Frage.
Weiter im Bereich Sicherheit, aber aus einer ganz anderen Perspektive. Treuhand hat die nepalesische Regierung als 47. Regierung in den kostenlosen Regierungsdienst von Hefaibin Pönt aufgenommen. Nepals nationales Cybersicherheitszentrum bekommt damit Zugriff, um Regierungsdomänen gegen die bekannten Datenlecks zu überwachen und zu sehen, wann Konten in einem neuen Leck auftauchen, um dann schnell reagieren zu können.
Der Dienst wurde genau dafür gebaut, nationalen Cyberteams Sichtbarkeit auf kompromittierte Zugangsdaten und gehackte Konten zu geben. Und in der Diskussion wird auch deutlich, warum das gerade in Nepal eine gute Nachricht ist. Da geht es um den Zustand staatlicher IT. Für einen Termin zur Passverlängerung soll man etwa die lokale Zeitzone auf Asia Kathmandu ändern. Und bei manchen Endpunkten fehlt selbst die grundlegende Bereinigung von Eingaben. Da waren beliebige Abfragen auf biometrische Daten möglich.
Ein Kommentator berichtet sogar von einer offenbar absichtlich nicht gepatchten Schwachstelle, vermutlich um Korruption zu begünstigen. Dazu kam dann noch die kurze Klärung der politischen Lage. Es ist die neue Regierung, die im März dieses Jahres gewählt wurde, nachdem die alte im September des Vorjahres gestürzt worden war. Vor diesem Hintergrund ist so ein Überwachungszugang also mehr als nur technische Hygiene.
Und von der Regierungsebene kommen wir zurück in die Entwicklerwerkstatt, denn da wurde gerade ein neues Open-Source-SDK vorgestellt. Es heißt Channels und kommt von Copilot Kit. Die Idee, beliebig Agenten direkt in Slack, Microsoft Teams, Discord und Telegram zu bringen, mit einer nativen, interaktiven Benutzeroberfläche. Nach eigener Angabe ist das die erste öffentliche Version und der Fokus liegt darauf, dass Agenten wie natürliche Teilnehmer in Slack und Teams auftreten.
Technisch basiert das Ganze auf AGUI, einem Standard, den viele Agenten bereits ausgeben. Jeder Agent, der AGUI spricht, lässt sich damit also in Slack oder Teams holen. Aber die eigentliche Frage in der Diskussion ist eine ganz andere. Ist das wirklich Open Source? Und genau daran scheiden sich die Geister. Die MIT-Lizenz deckt offenbar nur den Client ab. Der Dienst, der das Ganze zum Laufen bringt, sei geschlossen und lizenzbeschränkt, so ein Kommentator.
Andere fanden genauso verwirrend, ob da nicht nur eine Fassade aus Open Source über geschlossener Software steht. Und der Name Copilot ist gerade ohnehin ein extrem überladenes Wort. Man weiß auch gar nicht so genau, wer da wirklich dahinter steckt.
Die Entwicklerantwort darauf, nicht unbedingt falsch, aber ein Reifeproblem. Man strebe denselben Ansatz an wie bei den Web-SDKs. Gut für Open-Source-Bereitstellungen, noch besser mit der kommerziellen Enterprise-Schicht. Die Slack- und Teams-Adapter lassen sich direkt über die Open-Source-Pakete nutzen, ohne den gehosteten Dienst. Und zur Lizenz heißt es, die Backend-Schicht mit Speicher, Lernen, Analysen und Governance sei selbst gehostet und rufe nirgendwo extern an. Copilotkit selbst sei übrigens gar kein Agent. Man baue keine eigenen Agenten, sondern bringe Fremde in die Channels.
Und damit direkt zur ersten Geschichte, und zwar zum Toolherd. Das ist ein Open Source Runtime für Coding Agenten im Terminal. Und der Gründer Ken Selig ist bislang allein verantwortlich. Sein Blogpost trägt den Titel Herd is joining Y Combinator. The Runtime stays open. Also Herd tritt Y Combinator bei, die Runtime bleibt offen.
Allein hat er eine beachtliche Zahl aufgebaut. 2 5.000 Sterne auf der Plattform, 340.000 Downloads und mehr als 500 Plugins bereits einen Monat nach dem Start des Marketplace. Dazu kommen von Nutzern selbst gebaute Clients, etwa eine Erweiterung für Raycast, Stream Deck Buttons und eine App für iOS. Das Solo-Projekt sei damit, wie er schreibt, mehr geworden, als eine Person tragen kann.
Bemerkenswert ist der Rahmen. Er sagt, 4 Monate zuvor habe er eigentlich einen Job gesucht, sei dann aber zum Schluss gekommen, Zitat, ich bin der Engpass. Und die Runtime selbst bleibt kostenlos unter APACHE-2.0-LIZENZ. Erst kürzlich wurde sie von AGPL auf Apache umgestellt. Geplant sind ein kleines Team und mehr Clients und statt getrennter Umgebungen sollen Geräte wie Laptop, FPS und Sandbox miteinander verbunden werden.
In der Community schwingt vor allem Skepsis mit. Das Wort dafür lautet Entitification. Die Sorge, dass aus einem gepflegten, offenen Projekt irgendwann ein monetarisierungslastiges Produkt wird. Ein großer Herd-Fan bringt es auf die Formel. Y-Kombinator bedeutet Venture Capital und Venture Capital bedeutet Kommerzialisierung. Er verweist auf Warp, das vom sauberen Terminal-Projekt zum Money-Chasing-Mess geworden sei. Andere sagen, jetzt sei wohl der Zeitpunkt, eine Alternative zu suchen. Wieder andere kontern, wer Herd nutze, könne genauso gut selbst einen Fork pflegen. Und einer erkennt darin, literarisch, das WC-Playbook, subventionierte Produkte, um später die Preise zu erhöhen. Ein anderer Kommentator hält dagegen schlicht. Das wird nicht passieren.
Weiter im Thema Hardware. Auf Hacker News stellen Will und Johnny ihr Startup Proven Metal vor, ein Y-Kombinator-Unternehmen aus dem aktuellen Batch. Der Kern, komplette Leiterplattenbestückung in den USA, und zwar in Tagen statt Wochen. KundInnen schicken Designdateien oder Spezifikationen und Proven Metal koordiniert Bauteilbeschaffung, die Fertigung der Leiterplatten und die Bestückung in einem engen Kreislauf.
Der Kontext ist frappierend. Die USA stellten im Jahr 2000 noch 30% der weltweiten Leiterplattenproduktion, heute sind es nur noch 4%, während China auf 55% dominiert. Die beiden Gründer haben aus der Garage herausgearbeitet und dabei nach eigenen Angaben 90% der Zeit mit dem Bestücken selbst verbracht. Aber der eigentliche Engpass war nicht die Montage, sondern das, was sie das Front of House nennen, Angebotserstellung, Prüfung des Designs auf Fertigbarkeit und eben die Beschaffung der Bauteile.
Genau da setzt ihre Software an. Das System beschafft die Stückliste automatisch über US-amerikanische und Überseedistributoren. Und über Plugins für gängige Layout-Tools wie KiCad und Altium lässt sich die Teileliste schon vor Abschluss des Layouts übertragen. So können Teile mit langer Lieferzeit früh vorbestellt werden und wenn etwas ausverkauft ist, schlägt das System Alternativen vor. Die gefertigten Bauteile werden in San Francisco gelagert. Als Standard wird ein Turnaround von 7 Tagen genannt. Zielkunden sind vor allem Drohnen- und Defense-Teams.
Spannend ist, wie nüchtern die Gründer ihre eigene Lage einschätzen. Sie sagen klar, das eigentliche Problem sei Kapazität, Software hebe nur den endlichen Slack aus dem System. Irgendwann müsse physische Kapazität her. Bei den Preisen bleibt es bei einer einfachen Marge auf den Auftragswert je nach Komplexität mit transparenter Aufschlüsselung im Angebot.
Jetzt ein nachdenklicher Blogpost, der unter dem Titel Taste is all that's left, also Geschmack ist alles, was übrig bleibt, ein Argument über die Produktion von Software aufmacht. Die These, die Mauer der Produktion ist gefallen. Man beschreibt ein Ding und man bekommt schneller eine plausible Version, als man die erste Funktion selbst getippt hätte. Und genau das sei das Problem. Das Ergebnis ist gut genug und gut genug wirkt wie ein Lösungsmittel.
Dahinter steckt die Idee, dass der Preis des Herstellens früher als unsichtbarer Filter fungierte, solange Machen teuer war, rationierte der Preis den Output. Fällt dieser Boden weg, entscheidet nur noch der Geschmack, das, was der Autor das komprimierte, wortlose Urteil nennt, über das, was erhaltenswert ist. Der schöne Satz dazu: Die Reibung war nicht das Hindernis für Geschmack, die Reibung war der Lehrplan. Er verweist auf Robert Pirsig, der ein ganzes Buch um das Wort Quality kreisen ließ.
In der Diskussion gibt es deutlichen Widerspruch. Einer wendet ein, der Markt messe alles mit derselben Stoppuhr und sehe keinen Unterschied. Geschmack erscheine nicht im Diff, also nicht im Vergleich der Versionen. Ein anderer vergleicht die Lage mit handgefertigter Haute Couture. Sie lässt sich kopieren oder sogar übertreffen, aber Käufer legen Wert auf Herkunft. Vielleicht werde Software nach der Kommodifizierung eben artisanal.
Und es gibt eine sachliche Gegenposition. Wenn Geschmack vor allem Wartbarkeit meine, dann sei das Gegenteil der Fall. Geschmackloses Vibe-Coding erzeuge unwartbare Codebasen. Und das Einbringen von Code in große Projekte bleibe weiterhin schwer. Ein anderer lobt den Ehrgeiz, hält den Artikel aber für magisches Denken. Auch in der Fabrik stecke enorm viel Arbeit und Geschmack.
Zum Schluss ein Jubiläum. Quake feiert seinen 30. Geburtstag und id Software kündigt eine neue kostenlose Episode an mit dem Titel Dawn of the Machine. Sie entsteht in Zusammenarbeit mit Machine Games und baut auf deren früheren Arbeiten an Quake-Episoden wie Dimension of the Machine auf.
Der Umfang kann sich sehen lassen. 19 neue Karten, ein neuer Soundtrack, versteckte Geheimnisse, ein eigener Episodenhub und eine neue Karte für den Deathmatch-Modus. Dazu kommen neue Gegnervarianten. Rocket Ogre, Demo Dog, Blood Shambler und neue Waffenvarianten wie die Super X und die Laser Cannon. Storymäßig ist Quakes Protagonist Ranger in einer Dimension endloser Illusionen gefangen. Und die Zerstörung der titelgebenden Nightmare Machine soll die Schleife brechen.
Verfügbar ist die Episode als kostenloses Update für alle, die Quake bereits besitzen, auf Xbox, über den Microsoft PC Store und Game Pass, auf Steam, auf PlayStation und auf der Nintendo Switch, inklusive der neuen Switch 2 über Abwärtskompatibilität. Dazu gibt es ein virtuelles Eid Vault mit spielbaren Karten aus den frühesten Entwicklungsphasen, drei neue Erfolge und ein Cheats-Menü. Aber es gibt auch eine dunklere Seite für die Modding-Szene. Die Lokalisierungstexte liegen nun woanders, nämlich in der Quake-Datei statt in einer eigenen Textdatei. Drittengines, die diese Texte bisher aus der alten Datei gelesen haben, müssen auf die neue Struktur umgestellt werden.
Genau das führt in der Diskussion zu der Frage, ob die Episode überhaupt in Open-Source-Ports funktionieren wird. Die Antwort eines Kommentators. Die Änderungen deuten darauf hin, dass die Textstrings erst dann korrekt dargestellt werden, wenn die Quellcode-Ports entsprechend aktualisiert sind. Wer auf einem alternativen Port spielt, muss also auf Updates warten. Für alle anderen ist es ein klassisches Jubiläumsgeschenk. Ein neues Kapitel eines Klassikers, kostenlos für alle, die das Spiel schon besitzen.
Da passt ein Kommentar aus der Hacker-News-Diskussion zu dem Steak-Artikel ganz gut weiter. Viele Leute dort teilen die Grundthese, dass es kaum Können braucht, um ein gutes Steak zu braten. Aber sie sehen das eigentliche Problem woanders, nämlich beim Restaurantbesitzer, der auf die Gewinn- und Verlustrechnung schaut und sich dann entscheidet, weniger Köche in der Küche einzusetzen.
Aha, also geht es gar nicht um die Technik des Bratens, sondern darum, was dahinter steckt. Ein einzelner Kommentar hat das sogar ausdrücklich als schön formuliert gelobt. Das verschiebt die Frage ja von »Kann jeder ein Steak kochen?« zu »Was passiert mit dem Laden, wenn das als selbstverständlich gilt?«
Genau das ist der Punkt. Wenn das Steak seinen Status als etwas Besonderes verliert, verliert es eben auch seinen Anteil am Argument, warum man Leute bezahlt, die in der Küche stehen. Der Betreiber rechnet dann schlicht anders und für das Personal wird es eng.
Das schmerzt immer dann, wenn man eigentlich denkt, ein Thema wäre nur ein nettes technisches Detail in einem Blogpost. Aber die Reaktion zeigt, für die Leute, die jeden Tag in der Küche stehen, ist das eine ganz handfeste berufliche Frage.
Und das ist wohl auch der Kern der ganzen Diskussion. Es geht nicht um die Frage, ob man ein perfektes Steak braten kann, das scheint hier kaum jemand zu bestreiten, sondern darum, wie sich diese Erkenntnis auf den Betrieb und auf die Menschen dahinter auswirkt. Und dann gibt es noch den Gegenentwurf dazu, sozusagen einer stellt eine Tastatur vor, die fast 2 Jahre Entwicklungszeit brauchte, mit dem vielsagenden Namen Alta 2. Sie ist nur 4,75 mm flach, aber komplett mechanisch. Das ist das Grundprinzip der klassischen klickenden Tastaturen, nur eben in einer Bauhöhe, die eher ans Apple Magic Keyboard erinnert.
Ziemlich ehrgeizig für ein Ein-Personen-Projekt. Und dafür, dass mechanische Tastaturen normalerweise deutlich aufbauen, sagt der Entwickler, dass die Federn seitlich statt vertikal angeordnet sind, deshalb der deutlich kürzere Tastenhub von nur 1,8 mm. Dazu kommen Stahlkonstruktionen und ein Drehrad, das magnetisch abgenommen und gewechselt werden kann, Drehen für die Lautstärke, ein oder mehrere Klicks für Play, Pause, Skip, gedrückt halten für Siri.
Und der Entwickler selbst hat das schon einmal durchgespielt. Vor rund 4 Jahren hatte er eine Tastatur auf Hacker News gezeigt. Und genau die Resonanz darauf hat ihn dazu gebracht, seinen Job zu kündigen und Tastaturen in Vollzeit zu bauen. Diesmal signalisiert der Markt wohl auch etwas. Ein Kommentator hat schon eine Anzahlung geleistet und hält $249 für eine Kleinserienproduktion für eher günstig.
Trotzdem dominiert ein Wunsch die Kommentare, und zwar Touch-ID. Ein Nutzer drückt sein Magic Keyboard an einem Arbeitstag mehr als 20 Mal nur für den Fingerabdrucksensor. Ein anderer hält eine Apple-Tastatur nur dafür daneben und wünscht sich ein eigenständiges Gerät, sieht aber Apples Schutzrechte als Hürde. Genau da würde ein solcher Tastaturersatz also sofort an Grenzen stoßen.
Das ist die spannende Abwägung in der Diskussion geblieben. Auf der einen Seite hat man eine unglaublich dünne, vollmechanische Alternative, die in Kleinserie tatsächlich machbar scheint. Auf der anderen Seite bleibt der kleine Alltagsfrust von 100 Mal Fingerabdruck pro Tag, den diese Bauart offenbar nicht lösen kann, und dafür dürfte Apple nicht mitspielen. Damit sind wir auch schon wieder am Ende. Bevor wir gehen, ein kurzer Blick zurück. AMD hat am Donnerstag den KI-Chip-Startup Thalers übernommen und OpenAI kündigt für Plus- und Pro-Nutzer die nächste GPT-Generation an.
Genau, und dazu noch ein spannender Fund. Die nepalesische Regierung ist jetzt offiziell die 47. Regierung in Troy Hunts kostenlosem Datenleckdienst. Wer mehr sehen will, findet alle Meldungen und Links wie immer in den Shownotes.
Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt neugierig und bis zu unserem nächsten Mal.